Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir über Wunder sprechen wollen und über den Glauben daran. Den gibt es in sehr vielen Religionen, sagt der Theologe und Philosoph Heiko Schulz.
Mir ist bisher noch keine einzige Religion begegnet, die nicht in irgendeiner Weise ein Analogat zu dieser christlichen oder jüdischen Wundervorstellung hat. Ich weiß es explizit aus dem Islam, ich weiß es selbst aus dem Buddhismus, was ja deswegen interessant ist, weil der Buddhismus jedenfalls keine theistische Vorstellung in einem vergleichbaren Sinne zum Christentum oder zum Judentum hat. Aber auch dort gibt es die Vorstellung, dass eben der Buddha Wunder tun kann und es gibt überhaupt einen Sinn in dem Gedanken, dass Wunder passieren können, dass Wunder möglich sind. Also insofern habe ich fast den Eindruck, na, Goethe sagt ja, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, dass das in einem religionsgeschichtlich sehr weiten Sinne tatsächlich zutrifft. Religion hat vielleicht ihre Ursprungserfahrung oder ihren Ursprungsimpuls genau in dem Bedürfnis nach so etwas, das die reguläre Erfahrung eigentlich übersteigt.
Wunder, die übersteigen unsere eigenen Erfahrungen und sie widersprechen den uns bekannten naturwissenschaftlichen Gesetzen. Wunder werden meistens auf Gott direkt zurückgeführt oder zumindest auf göttlich inspirierte Personen. Gleich hören Sie mehr über Menschen, für die solche Wundererlebnisse ganz einschneidend waren. Wir fragen auch, warum in manchen muslimischen Strömungen Wunderglaube rundum abgelehnt wird. Wir nehmen Sie mit an den Ort eines biblischen Wunders und auch zu einem Schrein, in dem man um Heilungswunder für die Füße beten kann. In der Bibel wird immer wieder von Wundern erzählt. Jesus zieht den Evangelien zufolge auch als Wunderheiler durchs Land und zeigt sich so als Sohn Gottes. So zumindest haben das seine ersten Anhängerinnen und Anhänger verstanden und weitererzählt. Das mag für viele Christen und Christinnen heute, wenn überhaupt, dann noch eine historische Erzählung sein. Manches ist vielleicht auch mit heutiger Wissenschaft erklärbar. Für andere dagegen gehören Wunder zu ihrem alltäglichen Glauben, seien sie sehr groß oder sehr klein. Kirsten Dietrich hat mit Menschen gesprochen, für die Wunder ganz zentral sind.
Also ich habe schon auch Wunder erlebt mit Jesus. Und eines Tages wurden wir angequatscht auf der Straße von Jugendlichen, die waren so unser Alter gewesen, warum wir denn an Jesus glauben würden.
Seit der Glauben an Gott und Jesus Christus die entscheidende Rolle in seinem Leben spielt, hat Benjamin Zwick das Bedürfnis, auch anderen davon zu erzählen.
Das war 2006, also ist schon ein paar Tage her, aber das war ein entscheidender Moment gewesen in meinem Leben. Also ich habe gesagt, dass ich an Jesus glaube, ich glaube auch an Heilung und ich glaube, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und ich würde gerne für jemanden beten, der Schmerzen hat, dass Gott einfach ein Wunder tut. Und wo ich gesagt habe, alles oder nichts, und dann haben sie so einen 14-jährigen Paul nach vorne geschubst und dieser Paul hatte Kopfschmerzen gehabt, weil er noch eine Narbe am Kopf hatte aufgrund von irgendeiner OP, hat es mir nicht genau gesagt. Ich habe dann für ihn gebetet und ich bin nicht zu meinem Amen gekommen, der ist reingelaufen in den Club, kam 5 Minuten später wieder raus und meinte, drin ist noch einer, der hat Rückenschmerzen, kannst du auch für den beten.
Was war da geschehen? Ein Wunder. Davon ist Zwick auch mit Mitte 30 fest überzeugt. In seinem Leben, sagt er, gab es immer wieder Momente, in denen er direkter Zeuge von Gottes Handeln war, sogar daran mitgewirkt hat. Bei Gebetstreffen mit Jugendlichen zum Beispiel.
Das Thema war Zeichen und Wunder. Und dann habe ich am Ende auch gebetet, dass Gott die Menschen heilt, die da Schmerzen haben. Und einer hatte einen verstauchten Finger gehabt. Also ich habe dann gebetet. Und wie sieht's bei dir aus? Und dann macht er seine Hand auf und zu und guckte mich an und sagt, die Schmerzen sind weg. Und dann nahm er die Faust und haute mit der Faust voll gegen so eine Fensterscheibe. Und dann habe ich so scherzhaft gesagt, und jetzt sind die Schmerzen wieder da. Und ich sagte, nein, die Schmerzen sind weg, die Schmerzen sind weg. Benny, was hast du gemacht? Das war natürlich auch dann ein cooler Moment, wo ich einfach sehen durfte, dass Gott eingegriffen hat.
Im Evangelikalismus ist es ja so, dass Gott als lebendige Kraft wahrgenommen wird,
sagt die Religionssoziologin Maren Freudenberg von der Universität Bochum.
Keine historische Figur in der Bibel, sondern quasi eine Kraft, die Veränderungen im Hier und Jetzt bewirken kann, das Leben der Menschen grundsätzlich irgendwie in eine andere Bahn lenkt. Das heißt, Wunder spielen im Prinzip im Alltag tiefgläubiger Evangelikaler überall eine Rolle, weil Gott überall eingreifen kann.
Evangelikal. Unter diesen Oberbegriff kann man auch den Glauben fassen, der Benjamin Zwick dazu ermutigt, sich predigend auf dem Berliner Alexanderplatz zu stellen und als Sozialarbeiter Jugendliche am Rande der Obdachlosigkeit zu betreuen. 4 Kennzeichen machen evangelikales Christentum aus. Eine Bekehrung als klare Entscheidung für den Glauben, ein starker missionarischer Impuls, die wörtlich verstandene Bibel als Fundament und der Kreuzestod Jesu Christi für die Sünden der Menschen als zentraler Glaubensinhalt. Evangelikales Christentum wird in vielen Formen gelebt, die meisten bibelfromm und sozial eher konservativ. Die persönliche Erfahrung mit Gott steht im Mittelpunkt und Wunder sind ein Weg, diese zu erleben.
Dann habe ich einfach über Gott nachgedacht und habe auch gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sag mir, wer du bist, zeig mir, wer du bist. Und das ist jetzt irgendwie schwierig zu erklären, aber das war ein Moment, wo ich auf einmal gespürt habe, wie Gott zu mir spricht und mir sagt, Benni, ich habe dich gern und ich habe dich lieb.
Im Evangelikalen werden Wunder oft als Antworten auf Gebete gefasst. Das ist so ein paradigmatisches Beispiel. Ich bete zu Gott in den kleinsten Momenten des Lebens, zum Beispiel hinter dem Steuer, wenn ich eine Parklücke brauche. Ich muss irgendwie schwer einkaufen und hätte gern direkt vorm Laden irgendwie eine Parklücke. Gott hat mein Gebet erhört. Ich kann mit meinem Auto direkt da reinziehen. Ein Wunder ist geschehen.
Ob ein Wunder echt ist oder nicht oder ab welcher Größe es überhaupt erst als Wunder gilt, das zu beurteilen, ist nicht ihre Aufgabe als Religionssoziologin, sagt Maren Freudenberg. Aber auch wenn viele Kirchenmitglieder Wunder höchstens als Geschichten aus ferner Zeit sehen, Wunder gehörten von Anfang an zum kirchlichen Leben. In einem der ältesten Texte der Christenheit aus dem Neuen Testament beschreibt der Kirchenlehrer Paulus seiner Gemeinde in Korinth die Fähigkeiten, die der Heilige Geist vermitteln kann.
Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun.
In evangelischen Glaubensgemeinschaften wurde das über die Jahrhunderte immer mehr metaphorisch verstanden. In vielen katholischen Kirchen, vor allem an Wallfahrtsorten, hängen noch die Tafeln, auf denen Menschen vor Gott und der Gemeinde ihren Dank über ihre Heilung ausdrücken. Oft besonders adressiert an die fürsprechende Maria oder eine andere Heilige. Die Gemeinschaft steht dort im Vordergrund, sagt Maren Freudenberg.
Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass Wunderglauben im Evangelikalismus immer auch sehr individuell kodiert sind. Also ein Wunder wird für mich als gläubige Person bewirkt, um meinen Alltag besser zu machen, um mein Leben zu verbessern. Gott greift für mich ein im evangelikalen Glauben.
Eine Zäsur in meinem Leben. Ist jetzt schon eine Weile her, war April 1994. Damals war ich 22 Jahre alt, habe in Göttingen Jura studiert und dann bin ich krank geworden.
Ingmar Niederkleine lebt und arbeitet inzwischen als Rechtsanwalt in Nürnberg. Damals kam er mit unklaren Schmerzen ins Krankenhaus und nach einer Magenspiegelung von der Notaufnahme direkt auf die Krebsstation. Diagnose: ein raumfordernder Prozess im Oberbauch.
Jedenfalls haben die dann auch eine Computertomographie gemacht und haben dann gesehen, dass dort neben meinem Magen so eine faserige Masse zu sehen war, genau an der Stelle, wo der Magen eingedrückt wurde.
Auf das Ergebnis einer Gewebeprobe und damit eine genaue Diagnose musste Niederkleine mehrere Tage warten. Tage, die er in Todesangst verbrachte und in denen er sich irgendwann auch an Gott wendete.
Ich hatte bis dahin jetzt mit christlichem Glauben oder überhaupt mit Religionsthemen jetzt nicht so furchtbar viel zu tun. Ich komme aus einem traditionell evangelischen Elternhaus, aber das war im Grunde nur so kulturell und konservativ, aber nicht lebendig für mich. Wenn man dann plötzlich mit so einer Diagnose konfrontiert wird, ist das natürlich eine ganz andere Sache, wo man sich dann ernsthafte Fragen stellt. Wieso passiert mir das? Warum ich jetzt gerade? Warum jetzt? Das Leben doch noch vor mir und jetzt passiert sowas.
In seinem Ringen mit Gott sei ihm dann plötzlich etwas Entscheidendes klar geworden, erinnert sich der Rechtsanwalt. Wenn Gott allmächtig ist, dann ist auch diese Krankheit sein Wille. Und er, Ingmar Niederkleine, kann als Mensch Gottes Willen weder verstehen noch überhaupt verlangen, dass der seinen eigenen Wünschen entspricht.
Ich habe dann mich damals entschieden, und es war einfach eine Entscheidung, das zu sagen, dein Wille geschehe. Ja, dann sterbe ich halt, ja.
Dein Wille geschehe, beten Christen weltweit im Vaterunser. Als er das aus vollem Herzen mitbeten konnte, sei er ruhig und demütig geworden, sagt Niederkleine.
Dann kam irgendwann mal das Ergebnis der Gewebeprobe und da stellte sich raus, ganz normales Bindegewebe, weder gutartig noch bösartig, sondern einfach nur Bindegewebe. Wir haben den Tumor nicht mehr wiedergefunden.
Ein Wunder? Auf jeden Fall, sagt Ingmar Niederkleine. Auch wenn die Ärzte in ihrer Erklärung von einer Fehldiagnose sprachen. Dafür hätten viel zu viele Zufälle zusammenspielen müssen. Aber das eigentliche Wunder liege für ihn nicht im Medizinischen.
Ich glaube, dass ich nicht geheilt worden wäre, wenn ich nicht vertraut hätte. Dass Gott das gemacht hat, und ich sehe es auch heute noch so, weil ich Gott vertraut habe. Ich glaube nicht, dass das geschehen wäre, wenn ich in dieser Todesangst und in diesem Weinen und diesen Gedanken und diesen Vorwürfen verharrt wäre. Ich glaube, dass der Schlüssel zu diesem Wunder, dass der Tumor dann verschwunden ist, schon auch das Vertrauen zu Gott war.
Das geht in beide Richtungen. Der Glaube erzeugt Wunder auf jeden Fall. Wenn ich von Gott überzeugt bin, von Gottes Gegenwart überzeugt bin, von seiner Wirkmächtigkeit überzeugt bin, dann sehe ich überall Wunder.
So die Religionssoziologin Maren Freudenberg.
Und wenn ich aber noch nie was mit Gott zu tun hatte oder mit Religion und so weiter und so fort und für mich ein Ereignis als wunderhaft definiere, dann aber auf der Suche bin nach Erklärungen für das Ereignis und dann auf religiöse Antworten treffe, kann das umgekehrt genauso funktionieren.
Gottes Wille geschieht und wir verstehen das nur bestenfalls überaus eingeschränkt, was da genau passiert. Aber ich glaube, dass manches Leid und Elend auf der Welt auch dazu dient, Menschen zur Besinnung zu bringen. Und nicht immer gelingt es und dann tut eben Gott auch keine Wunder.
Ingmar Niederkleine hat sich nach der Erfahrung, die er als Wunder erlebte, dem Glauben sehr entschieden zugewandt. In einer pfingstlich-evangelikalen Gemeinde. Aus der evangelischen Landeskirche ist er ausgetreten.
Tja, es mag in allen Religionen Wunderglauben geben, aber nicht in allen religiösen Organisationen fühlen sich Menschen mit starken Wundererfahrungen wirklich verstanden. Gerade haben wir gehört, dass manche Christinnen und Christen in ihrem Alltag viele Wunder entdecken. Aber wie ist das bei Menschen muslimischen Glaubens? Gibt es das da auch? Und wenn wir auf die Schriften schauen, dass Jesus als Gottes Sohn der Bibel nach Wunder wirkt, das ist ja nachvollziehbar. Aber wie ist das dann bei Prophet Mohammed? Der ist ja ganz explizit nur ein Botschafter und hat nichts Göttliches an sich. Das sind Fragen, die ich mit Paula Schrode besprechen will. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft mit Schwerpunkt islamische Gegenwartskulturen an der Universität Bayreuth und sie hat unter anderem über die Ritualpraxis sunnitischer Muslime in Deutschland geforscht. Frau Schrode, fangen wir mal bei den Quellen an. Von welchen Wundern berichtet denn der Koran?
Ja, der Koran ist vor allem aus muslimischer Sicht selbst das zentrale Wunder. Tatsächlich zu der Zeit der Entstehung des Korans hat es diese Erwartung gegeben, dass Propheten sich durch Wunder beweisen müssen, also ihr Prophetensein beweisen müssen. Und so hat es auch eine Reihe von Erzählungen gegeben, was Mohammed an Wundern gewirkt hat. Also es gibt eine Geschichte, dass er den Mond gespalten hätte. Aber eigentlich gilt als zentrales Wunder, womit Mohammed seine Prophetenschaft unter Beweis stellt, eben der Koran selbst, also die Tatsache, dass er den Koran empfangen hat als göttliche Offenbarung. Und vom Koran wird eben auch gesagt, dass er unnachahmlich ist, also dass er durch seine Form schon Zeugnis von Gott ablegt, weil ein Mensch so eine Dichtung gar nicht hätte verfassen können.
Und das Wunder ist eben auch nicht Mohammeds eigenes, allein geschaffenes Wunder, sondern es ist sozusagen Gott, der durch ihn wirkt.
Genau, das ist das ganz zentrale Verständnis im Islam, dass immer Gott der Wirkende ist. Und auch eine besondere Kraft, die ein Mensch vielleicht hat, irgendetwas zu wirken, was seine Umgebung dann als Wunder erlebt. Diese Kraft kommt letztlich immer von Gott und das ist auch das islamisch richtige Verständnis dann.
Und das ist auch ein Unterschied zur Magie, wo man einen Zauber kennen und sprechen kann und dann wird etwas bewirkt. Da gibt es ja nicht unbedingt göttliche Intervention. Das heißt, der Islam setzt das auch ab von Wundern. Magie sind keine Wunder.
Ja, ganz genau. Also es wird immer betont, dass allein Gott derjenige ist, der Wunder wirkt, der überhaupt natürlich auch die ganze Welt ja geschaffen hat und damit er letztlich der einzige Verursacher ist. Und Magie bezeichnet die Haltung, in der sich Menschen selbst zutrauen, Dinge zu bewirken. Und das ist im islamischen Kontext dann immer abwertend benutzt. Also Magie, Zauberei, das wird verwendet, diese Begriffe werden verwendet, um Praktiken von anderen Menschen abzuwerten, denen dann eben unterstellt wird, ja, ihr denkt, dass ihr selbst die Dinge kontrollieren könnt, aber eigentlich ist Gott allein allmächtig.
In der katholischen Kirche werden nur Personen heilig gesprochen, die Wunder, also natürlich auch Wunder mit göttlicher Hilfe bewirkt haben sollen. Wie ist das im Islam? Da gibt es ja durchaus auch Heilige. Bewirken die auch Wunder?
Ja, das muss man unterscheiden. Also es gibt die Idee von Bestätigungswundern, durch die die Propheten bestätigt wurden. Also Mohammed war der Letzte in dieser Reihe, aber es sind ja auch die ganzen Propheten des Alten Testamentes, denen werden ja auch Wundergeschichten zugeschrieben. die dienten dazu, diesen besonderen Status dieser Menschen zu bekräftigen. Wenn wir jetzt von Heiligen sprechen, dann ist das nicht vergleichbar mit Heiligen im christlichen Kontext, die eben von einer Instanz heilig gesprochen werden, sondern es geht hier eher um die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die eben Gott besonders nahe sind. Auch hier geht es aber beim Verständnis von Wunder dann darum, dass diese Wunder letztlich von Gott kommen, also dass sie durch Gott Wunder wirken können oder beziehungsweise andersrum, Gott wirkt durch diese Menschen Wunder. Also das geht von Gott aus und das Verständnis ist eben auch, dass also die Heiligen selbst oder diese Personen selbst eigentlich eine demütige Haltung haben müssen. Also die dürfen sich nur als Werkzeug Gottes verstehen, aber sobald sie den Anspruch haben, dass sie selbst Dinge bewirken können aus eigener Kraft, gilt das eben dann als ein falsches unislamisches Verständnis. Aber genau daran entzünden sich dann auch immer wieder Diskussionen, also dass eben Menschen vorgeworfen wird, dass sie sich anmaßen, Dinge zu bewirken, die eigentlich nur Gott bewirken kann. Was es auf jeden Fall im Islam nicht gibt, ist eine Instanz, die Menschen heilig spricht auf der Grundlage von bestimmten Wundern, die sie gewirkt hätten.
Aber was es durchaus gibt, ist eine Art Wallfahrt zu den Gräbern von Heiligen, wo man dann auch eben sich erhofft, dass da ein Wunder passieren möge, also ein Mann geheilt wird oder eine Frau, die bislang als unfruchtbar galt, schwanger wird oder sowas. Das ist doch durchaus vorhanden.
Ja, das ist sehr weit verbreitet in der islamischen Welt, dass solche Orte aufgesucht werden oder solche Personen. Und hier ja, gibt es diese Vorstellung, dass die Segenskraft, die göttliche Segenskraft, also Baraka, dass das besonders eben an diesen Orten wirkt, wo Frömmigkeit praktiziert wird. Aber wie gesagt, die Idee ist, dass es eigentlich die göttliche Kraft, die da an dem Ort dann wirkt und das geht nicht von den Menschen eigentlich aus.
Das sagen auch die, die Wallfahrten machen, aber es gibt dann strenge Gläubige, wahrscheinlich kann man sie als Salafisten bezeichnen, die sagen, das ist alles überhaupt Mumpitz oder wie auch immer, aber jedenfalls nicht korrekt islamisch und sollte eingestellt werden, oder?
Genau, also hier gibt es dann diese Auffassung, dass alles suspekt ist, wo irgendwie Menschen zugeschrieben wird, dass sie einen Unterschied machen können. Ja, also allein die Vorstellung, dass man, indem man sich an bestimmte Personen wendet, dass man da mehr Aussicht auf Heil hat, als wenn man sich direkt an Gott wendet, ist aus so einer salafistischen Sicht abzulehnen, weil hier eben nicht direkt bei Gott dann Heilung gesucht wird, sondern weil man sich stattdessen an andere Menschen wendet. Und damit ist diese Idee, dass Gott allein allmächtig ist und dass Gott allein anzubeten ist und dass man sich an Gott allein wenden muss, um Heil zu finden, dieser Gedanke ist dadurch korrumpiert. Und da ist dann immer der Vorwurf, dass man ja doch eigentlich auch Menschen anbetet und bei Menschen Zuflucht sucht, statt eben bei Gott. Und ja, obwohl dieser Diskurs auch in den, also unter denjenigen, die jetzt zum Beispiel Heilige aufsuchen, natürlich geführt wird, dass die Heilung allein von Gott kommt, gibt es auch aus salafistischer Sicht da große Bedenken gegenüber so einer Praxis.
Und wie ist das nun heute, wenn wir jetzt nach Deutschland gucken? Sie haben Muslime und Musliminnen begleitet in ihrer Glaubenspraxis hier. Spielt denn da der Wunderglaube eine große Rolle?
Ja, unter Muslimen in Deutschland spielt das jetzt weniger eine Rolle, dass man über sehr spektakuläre Ereignisse spricht oder davon erzählt, dass da irgendwelche unerklärlichen Dinge passiert wären, sondern es geht vielfach darum zu betonen, dass die Natur, so wie wir sie wahrnehmen und also in ihrer Gesetzmäßigkeit, auch in dem, was die Wissenschaft erforscht, eigentlich ein Wunder ist und eben aus dieser Perspektive auch zu verstehen ist. Also was häufig auch gemacht wird, ist, dass dann ausgehend von neuen Erkenntnissen über die Komplexität der Natur und der Welt dann auch der Koran nochmal neu gelesen wird und das ist dann wiederum eine Bestätigung auch des Wunders des Korans, dass man dann den Koran in dem Sinne liest, dass da bestimmte moderne Erkenntnisse eigentlich schon enthalten waren. Also solche Diskurse spielen eine relativ große Rolle. Also einfach auch Dinge im Alltag, Erlebnisse im Alltag aus der Perspektive zu betrachten und zu deuten, dass Gott hier eingegriffen hat oder dass Gott hier lesbar wird für diejenigen, die eben in der Lage sind, das zu verstehen sozusagen. Aber es geht vielfach um Dinge, die jetzt nicht unbedingt übernatürlich erscheinen.
Und also so diese Idee, eben wenn eine Frau sehr gerne Kinder haben möchte und ihnen ja aber die Ärzte sagen, das ist eigentlich wenig wahrscheinlich, dass das noch passiert, dann eine Wallfahrt anzutreten, also da auf ein Wunder zu hoffen, das hat vielleicht auch einfach über die Generation abgenommen. Also ich würde vermuten, dass das jedenfalls im Christentum so ist, dass dieser direkte Wunderglaube, außer in manchen Strömungen, von denen wir vorher gehört haben, aber doch tendenziell eher abgenommen hat über die Zeit.
Ja, also das ist sicherlich wirklich sehr milieuspezifisch, also hat auch zu tun mit Bildungsgrad und so weiter. Aber es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass wenn man an einem Punkt angelangt, an dem man sagt, so, wir haben jetzt so vieles versucht, dass man dann sagt, ja okay, vielleicht kommt hier die wissenschaftliche Medizin an ihre Grenzen, aber vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, dass eigentlich sowieso nur von Gott Heilung kommen kann und vielleicht versuchen wir andere Wege. Also das sind dann Bereiche, wo natürlich auch verschiedene Heilungsangebote ja in direkter Konkurrenz stehen, ne? Also eben wissenschaftliche Medizin und religiöse Versuche, Heilung zu erlangen. Und ja, das ist sicherlich sehr milieuspezifisch, wo man da sich als erstes hinwendet. Aber es ist keineswegs so, dass diese Idee jetzt verloren gegangen wäre.
Auf Wunder zu hoffen, das gehört dann doch wahrscheinlich auch zum Glauben vieler religiöser Menschen, seien sie Muslime oder anders, glaube ich. Vielen Dank, Paula Schrode, Professorin für Religionswissenschaft mit Schwerpunkt islamische Gegenwartskulturen an der Universität Bayreuth.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wunder spielen in den heiligen Schriften von Judentum, Christentum und Islam eine große Rolle. Kaum verwunderlich also, dass die Orte, an denen sie passiert sein sollen, manchmal bis heute verehrt werden. Zum Beispiel die Stelle am See Genezareth, an der Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 hungrige Menschen satt gemacht haben soll. Und körperweise Reste soll es auch noch gegeben haben, so berichtet es das Neue Testament. Der Stein, auf dem Jesus Brot und Fische abgelegt haben soll, der befindet sich in der sogenannten Brotvermehrungskirche in Tabra. Das hat seinen arabischen Namen von den 7 Quellen, die dort entspringen. Deutsche Benediktinermönche kümmern sich um die Kirche und Peter Kaiser hat sich von einem von ihnen diesen wundersamen Ort zeigen lassen.
Dass hier ein Kloster steht heute oder zunächst mal eine Kirche und dieser Ort eben für uns Christen als wichtiger Ort angesehen wird, das hat mit einer biblischen Tradition zu tun. Alle 4 Evangelien erzählen uns von Speisewundern. Mal ist von 5 Broten und 2 Fischen die Rede, mal von 7 Broten, egal. Einfach von der Vermehrung der Brote und Fische, um eine große Menge Menschen zu speisen. Und hier eben, wo wir jetzt sind, hier in Tabqa, erinnern wir einfach an das Wunder der Speisung der 5000, ausgehend von 5 Broten und 2 Fischen.
Sagt Pater Matthias, Benediktinermönch in der Brotvermehrungskirche im westgalileischen Tabqa. 1980 wurde sie auf den Grundmauern der zerfallenen Vorgängerbauten aus dem 4. und 5. Jahrhundert errichtet.
Die biblischen Berichte geben keine genaue Ortsangabe. Sie sagen nur, also das gibt der Zusammenhang des Evangeliums her, wir sind irgendwo am Ufer des Sees und nicht inmitten eines Dorfes, eines Fischerdorfes, die es hier viele gab, sondern irgendwo auf freier Fläche, denn es heißt, es war da viel Gras. Also es könnte hier schon gewesen sein.
Wie heute stand wohl auch im 4. Jahrhundert schon der Altar über dem Stein.
Also hier eben haben wir jetzt unter der Glasplatte die Reste von der ersten Kirche von 350. Dann eben unterm Altar den Felsen, der der Tradition nach jener Stein ist, auf den Jesus Brot und Fisch gelegt hat. Viele Pilger haben den Wunsch, eben den Stein zu berühren, zu küssen, zu verehren.
Seit 1939 leben Benediktinermönche am See Genezareth in der Dormitio-Abtei. Pater Matthias legte hier im Jahr 2009 sein Ordensgelübde ab. Dass der Stein hier so verehrt wird, sagt er, soll im Bericht der Pilgerin Nigeria begründet sein. Denn man sagte ihr damals schon,
sie solle doch ein bisschen was von diesem Stein abschaben, denn der hat heilsame Wirkung, also sprich Stein essen. Das nehmen tatsächlich manche Pilger heute noch sehr ernst und kommen mit Hammer und Meißel.
Einer der 5 hier am Nordwestufer des See Genezareths lebenden Mönche ist nur für den Schutz der Brotvermehrungskirche und vor allem des Steins zuständig.
Mit uns arbeiten 3 Benediktinerinnen aus den Philippinen. Die haben ein kleines Kloster hier mitten der Plantage am Seeufer. Dann haben wir 8 Volontäre. Und dann haben wir 12 Angestellte hier aus dem Land.
Schaut man sich den Stein an, auf dem die Brote und die Fische gelegen haben sollen, so sieht man wenig Besonderes. Der Stein unter dem beigefarbenen Altar ist etwa 1 Meter breit wie lang, rund 20 Zentimeter hoch. Die Berührungen der Pilger haben ihn im Laufe von 2000 Jahren spiegelglatt gemacht. Davor ist auf dem Boden ein Mosaik aus byzantinischer Zeit. Es zeigt zwei Fische, in deren Mitte sich ein Brotkorb mit nur 4 Broten befindet.
Das fünfte, eben sagt die Katechese aus alter Zeit schon, liegt auf dem Altar. Also die Feier der Messe oder des Abendmahls, der Kommunionempfang, eben nimmt uns mit hinein in dieses evangelische Geschehen, dass wir Brot aus der Hand Jesu zu essen bekommen. Die Seele des Platzes ist hier, was wir Pool nennen. Das ist so, also Heptabegon, 7 Quell. Und Wasser ist hier ja rar. Das ist wirklich was Besonderes und vor allem, wenn es hier sehr heiß ist, immer schön. Schön vor allem, weil das Wasser hat 25 Grad, Sommer wie Winter. So kommt es aus der Erde.
Die wichtigste Botschaft des Brotvermehrungswunders ist wohl die des Teilens.
Das sagen wir oft. Was können wir schon tun? Ich bin eine kleine Nummer. Ich habe doch keinen Einfluss. Ich bin kein mächtiger Mensch. Ich habe nicht viel Geld. Darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, das Wenige, das ein jeder Mensch hat, zu teilen mit denen, die in größerer Not leben als ich. Es gibt genug in dieser Welt für alle Menschen. Genug an medizinischer Versorgung, an Bildungsleistungen, genug auch an Lebensmitteln. Wir müssen nur bereit sein zu teilen. Gebt ihr ihnen zu essen. Am Ende des Evangeliums heißt es, und alle wurden satt. Ja, es sind 12 Körbe voll Reste eingesammelt worden. Aber ich denke, es ist auch doch vielleicht damals schon passiert, dass viele ihr Herz aufgetan haben und das Wenige mit dem Nachbarn geteilt haben.
Diesen Gedanken haben die Benediktiner an diesem Ort auch in die Gegenwart hineingetragen.
Wir haben hier ein Riesengrundstück. Also ist das unser Reichtum, den wir teilen können. Und so ist entstanden eigentlich parallel zum Kirchbau unser Sozialprojekt, die Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte Beit Noah. Also seit Anfang der 80er Jahre heißen wir in unserem Klostergarten Menschen mit Behinderung. Für Ferientage willkommen.
Beit Noah wurde für arabische, jüdische und christliche Menschen mit und ohne Behinderung errichtet. Die Grundidee ist dabei, dass beim gemeinsamen Spielen, Baden und Kochen die Gäste sich besser verstehen, akzeptieren und respektieren lernen. Zum Frieden von Tapka kommt so das Verstehen und Erkennen hinzu.
Und das alles am Ort eines biblischen Wunders, da sollte es ja besonders gut funktionieren. Shinto heißt Weg der Götter und ist neben dem Buddhismus die meistpraktizierte Religion in Japan. Sie prägt Kultur und Alltag in dem Land stark und wird oft als ethnische Religion bezeichnet, das heißt also dort besonders verwurzelt. Es gibt aber doch einen japanischen Priester, der sie auch gerne im Ausland etablieren würde. Und das interessanterweise über einen Schrein in Osaka, an dem ein Mensch eine Heilung seiner Füße erlebt haben soll. Anja Röbekamp berichtet.
Hattori Tenjin Station, Osaka, Japan. Vor 100 Jahren wäre man hier schon am Ziel gewesen, dem Hattori Tenjin Gu-Schrein. Heute muss man bis zu ihm noch einen circa einminütigen Fußweg zurücklegen.
Als die Bahnlinie erbaut wurde, war der Ort, an dem die Hankyu Hattori Tenjin Station lag, der Schrein. Wenn du zum Bahnhof gehst, kannst du den heiligen Baum sehen.
Taishi Kato ist Anfang 30 und der zweite Priester des Schreins, der damals einen Teil seines Geländes an die Hankyu-Bahn abgeben musste. Vom Bahnhof aus geht es wenige Straßenecken weiter zum Schrein. Zwischen den Wohnhäusern weist ein großes Tor ohne Türen den Weg. Zwei graue, vertikale Steinpfosten werden von zwei horizontalen, geschwungenen Steinbalken überdacht. Das ist ein Tori und es markiert den Übergang zwischen der irdischen Stadtumgebung und der Welt der Götter. Hinter dem Tori führt ein gepflasterter Weg auf das Anwesen des Hattori Tenjin Gu-Schreins. Das Hauptgebäude ist ein einfacher, im klassischen japanischen Stil gestalteter Holzbau. Im Eingang sitzt in einer Nische eine fast lebensgroße Statue im Schneidersitz.
Ich möchte, dass auch Ausländer zum Schrein kommen und der Gottheit der Füße Gebete darbringen und besondere Wünsche äußern. Das ist meine Ambition.
This is one of my ambitions.
Im Hauptgebäude des Schreins vollzieht Kato ein Reinigungsritual. Er schwingt dazu einen speziellen Papierwedel. Schon seit 22 Generationen dient seine Familie dem Schrein, in dem eine besondere Gottheit verehrt wird, die Gottheit der Füße. Die entstand im Jahr 901. Den Schrein gab es damals schon, allerdings war die Hauptgottheit noch eine andere.
He just couldn't walk anymore.
Er konnte nicht mehr laufen, weil er ein krankes Bein hatte und suchte das kleine Heiligtum der Medizingottheit auf. Dort betete er für die Genesung seines Beines und zollte der Gottheit der Medizin Respekt. Und allmählich erholte sich sein Bein.
Er ist Sugawara no Michizane, ein zu seiner Zeit in Japan sehr berühmter Politiker und Gelehrter. Seine Heilung sprach sich also schnell herum. Ein Wunder war das aber nicht, meinte Ishikato. Die Ähnlichkeit zu christlichen Wallfahrtsorten sei nur äußerlich. Wunder kennt der Shinto-Glaube nicht. Die Statue in der Nische stellt Sugawara no Michizane dar. Eines ihrer Beine glänzt stärker als das andere, denn es soll Glück bringen, an dieser Stelle zu reiben. Viele Japaner besuchen diesen Schrein, um für die Heilung von Bein- oder Fußleiden zu beten. Im Shinto gibt es wenige Zeremonien, die die ganze Gemeinde vollzieht. Die meisten Menschen kommen allein und beten vor dem Hauptschrein. Sie werfen eine Münze in den dafür vorgesehenen Kasten, verneigen sich und klatschen in die Hände, so wie dieser junge Fußballspieler. Er kommt einmal im Jahr und hofft, dass er sich nun nicht mehr verletzt. Er fände es gut, wenn Shinto weltweit praktiziert würde. Genau das ist Taishikatos Ziel. Er möchte nicht nur ausländische Besucher anlocken, er möchte Shinto internationalisieren.
Even Japanese people visit Shinto shrine without the meaning of religious views.
Selbst Japaner besuchen Shinto-Schreine, ohne religiös zu sein. Wir können Shinto also anders sehen, nicht als eine Religion, sondern als eine Art Lebensweise. Wenn wir Shinto so sehen, kann ich diese Lebensweise des Shinto in die Welt exportieren.
The way of living of Shinto to the world.
Shinto sei mehr ein Way of Life als eine Religion. Die Shinto-Gottheiten, die Kami, seien in der Natur und die gäbe es überall, sagt Taishikato. Nicht mal ein Schrein vor Ort wäre nötig.
So it doesn't matter where you live.
Es ist egal, wo man lebt. Wer sich achtsam in der Natur bewegt, kann Shinto erleben.
You can live, Shinto.
Der junge Mann hat erst im vergangenen Jahr seine Ausbildung als Priester beendet und dann den Dienst im Schrein seines Vaters aufgenommen. Shinto-Schreine finanzieren sich hauptsächlich über Spenden und über Zeremonien, für die die Gläubigen bezahlen. Zusätzlich werden Amulette, Orakel und Segenssprüche verkauft. Bald nachdem er seinen Dienst im Schrein angetreten hatte, bemerkte Kato, dass viele Laufsportler hierher kamen.
Der Hattori Tenjingu Schrein ist berühmt für die Heilung von Beinleiden. Viele Leute haben Probleme mit den Beinen, darunter auch viele Läufer.
So kam er auf die Idee, eine spezielle Zeremonie für Läufer anzubieten. Gebetet wird für die Heilung oder die Vermeidung von Verletzungen, zur Unterstützung der Regeneration oder dafür, den nächsten Marathonlauf zu bewältigen. Kato hat Religionswissenschaften studiert. Er geht die Dinge analytisch an und wurde selbst zum Läufer. Er wollte am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt. Und er fragte die anderen japanischen Läufer, was für Amulette sie genau brauchen könnten.
When they run, they can't hold amulets.
Beim Lauf können die Sportler die normalen Amulette nicht tragen, also haben wir neue erfunden. Diese Ashimamori können beim Rennen getragen werden und schützen die Füße. Sie sind etwas Besonderes.
These amulets can protect the feet during running. This is a special one.
Ashimamori bedeutet so viel wie Wächter für die Füße. Sie werden wie Perlen auf die Schnürsenkel der Schuhe aufgezogen. So stören sie den Bewegungsablauf der Läufer nicht. Klein und unauffällig auf den ersten Blick tragen sie doch das stilisierte Pflaumenblütenlogo und den Segen des Schreins. In Osaka findet jedes Jahr im Herbst ein internationaler Marathon statt. Ein gutes Umfeld für Katos geplante Internationalisierung des Shinto.
Die Menschen in Osaka sind offen für die Welt, weil sie von Natur aus gerne mit anderen reden. Wenn an diesem Schrein auch Fremde beten sollten, wird das für sie okay sein.
They can follow this trend. Yeah.
Shinto-Schreine haben mit der schrumpfenden Bevölkerung in Japan zu kämpfen. Und die Pandemie hat ebenfalls Spuren hinterlassen. Ihre Priester müssen sich etwas einfallen lassen, um ihre Existenz zu sichern. Vielleicht kommen in Zukunft eben auch Fremde.
I think this is a really great strategy for Shinto-Shrine, because Shinto-Shrine
Ich denke, das ist wirklich eine großartige Strategie, denn der Shinto-Schrein hat sich verändert über Jahrhunderte. Und so müssen auch wir uns verändern und an das moderne Leben anpassen.
So this is really good, I mean, strategy, I think.
Taishi Kato hat eine Zielgruppe definiert und bedient sie spezifisch und zeitgemäß. Er hat für den 1. Oktober einen kleinen Marathonlauf in Osaka organisiert. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich über eine App zu beteiligen und anderswo auf der Welt seine Kilometer zu absolvieren. 5000 Beteiligte erwartet er bei diesem Lauf. Vor Ort wird zum Abschluss gemeinsam gegessen. Für Besucher, die nicht lange stehen können, hält der Schrein jetzt einen kleinen, steinernen Stuhl für das Gebet parat. Taishi Kato hat gerade erst angefangen, Shinto gewissermaßen weltweit zu vermarkten. In nur einem Jahr hat er schon viel auf den Weg gebracht. Und ihm werden die Ideen so bald nicht ausgehen.
Ein japanischer Shinto-Schrein will internationale Gäste anziehen und hat sich da als besondere Zielgruppe Läufer ausgesucht. Ob die dann wohl ein Heilungswunder erleben können? Der Priester sagt ja, das gäbe es im Shintoismus gar nicht. Aber kann man da so sicher sein? Heute am Sonntagabend beginnt das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Das feiert die Erschaffung der Welt oder genauer gesagt die Erschaffung des Menschen. Und das ist ja auch ein ziemliches Wunder, wenn man so will. Über andere Aspekte des Festes erfahren Sie mehr in unserer Sendung Aus der jüdischen Welt. Die finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App. Religionen hören Sie im Radio im Deutschlandfunk Kultur immer sonntags um 14.05 Uhr. Und wenn Sie Interesse an diesen Religionsthemen haben, dann empfehle ich Ihnen auch noch die Sendung unseres Schwesterprogramms Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.